Guten Tag, Geschwister. Auch von dieser Stelle noch einmal ein herzliches Willkommen an alle. Geschwister, das vorletzte Mal habe ich darüber gesprochen, wie man in Christus wachsen kann. Und dabei haben wir gesehen, es sind Prüfungen und es sind geistliche Übungen, die uns wachsen lassen, geistlich reifen lassen. In meiner letzten Predigt haben wir uns gefragt, wie wir Christus dienen können. Und wir haben gesehen, Gott hat uns erschaffen und individuell mit Gaben ausgestattet, um einander dienen zu können. Die Gaben sind ja unterschiedlich, aber sie dienen uns allen. Und heute wollen wir uns ansehen, wie wir Verlorene gewinnen können, wie man Christus mit anderen teilt. Geschwister, wenn von Evangelisation die Rede ist, dann denken manche sofort an abschreckende Erlebnisse und sehen geradezu in diesem Thema ein riesengroßes rotes Tuch. Sie denken an Menschen, die unversehens bei uns an der Haustür läuten und über Gott sprechen möchten. Sie denken an jemanden, der uns klar zu machen versucht, dass wir auf dem besten Weg in die Hölle sind, mit all den schönen Bildern, die es dazu gibt. Oder gar an jemanden, der mit seiner Heilsversion letztlich nur um Geld bittelt. Es sind wahrhaft fürchterliche Vorstellungen von Evangelisation. Und zwar sowohl für Christen als auch für Nichtchristen. Und ich denke, wir sind uns darin einig, dass diese Art von Evangelisation total unerwünscht ist. Total unerwünscht. Sowohl von Angesprochenen als auch von Evangelisierenden. Ich habe heute also nicht vor, diese Art von Evangelisation zu predigen. Stattdessen werde ich aufzeigen, wie uns Jesus Evangelisation lehrte. Es geht darum zu verstehen, wie Gott mit Menschen arbeitet. Wie Gott mit Menschen arbeitet, wie sein Geist in uns Frucht erbringt. Frucht erbringen, das ist ja ein Bild aus der Landwirtschaft. Jesus benutzte es, um damit die Evangelisationsbotschaft, die Botschaft des Evangeliums uns nahe zu bringen, sie uns zu vermitteln. Er sprach vom Säen, er sprach vom Ernten. Und jeder, der sich auch nur ein wenig mit Ackerbau und Viehzucht befasst hat, der weiß, dass dem Säen auch das Kultivieren des Bodens, das Vorbereiten des Bodens vorausgehen muss. So beginnt auch biblisch fundierte, begründete Evangelisation damit, den Boden zu bereiten, den Boden zu kultivieren. Kultivieren heißt urbar machen, als Kulturpflanze anbauen, sorgsam besonders pflegen. Und genauso wie ein Boden zum Säen vorbereitet werden muss, so müssen auch zwischenmenschliche Beziehungen vorbereitet werden und besonders sorgsam gepflegt werden. Die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen ist ja der allererste Schritt zu Ungläubigen. Es ist schlichtweg gelebte Liebe, unseren Mitmenschen folgerichtig, Schritt für Schritt zu begegnen, um ihnen den Segen nahe zu bringen, den wir in der Erlösung unseres Herrn Jesus haben. Erstens kultivieren, zweitens säen und drittens ernten. Das sind diese drei Dinge, die wir uns ganz klar vor Augen führen wollen. Und ich gebrauche diese Begriffe aus der Landwirtschaft ja deshalb, weil Jesus und die Bibel diese bildlichen Übertragungen gebrauchen, um geistliches Wachstum ja verständlich zu machen. Dass ein Baum, ein Halm oder was auch immer aus dem Boden wächst, das können wir sehen, das können wir relativ gut verstehen, aber geistliches Wachstum, ja, es will verständlich gemacht werden. Und Jesus, die Bibel, benutzt diese Bilder aus der Landwirtschaft, um uns geistliches Wachstum verständlich zu machen. Schauen wir uns also jetzt den ersten Punkt an, kultivieren. Kultivieren. Stellen wir uns vor, wir bewirtschaften einen Garten, weil wir naturbelassene Früchte lieben. Stellen wir uns das einmal vor. Und wenn wir diesen Garten anlegen, dann kippen wir doch auch nicht nur einfach die Saat auf den Boden und erwarten dann reiche Ernte. Das tun wir mit Sicherheit nicht. Aber genau das tun leider viele Christen, wenn sie evangelisieren. Sie treffen einen Fremden, lesen einen Bibelvers vor, da steht es geschrieben, schlagen ihn auf und halten es dem Nächsten unter die Nase. Und erwarten dann, dass etwas geschieht. Wir haben heute von Erwartungen gehört. Es sind unsere Erwartungen, sind es Gottes geistliche Führung? Fragen wir uns. Wenn es nämlich so geschieht, dann wird in diesem Fall nicht auf kultivierten Boden gesät. Knüpfen wir deshalb als erstes authentische Beziehungen zu Ungläubigen. Authentische Beziehungen zu Ungläubigen. Authentisch heißt echt, zuverlässig, glaubwürdig. Gesätes mag durchaus auf unkultivierten Boden aufgehen, aber es bleibt ohne Frucht. Ohne Frucht. Um bis zur Frucht reifen zu können, braucht es nährstoffreichen, kultivierten Boden. Denn das Gesäte soll ja Frucht tragen. Frucht tragen. Hundertfach, wie es die Bibel sagt. 60-fach, 30-fach. Darum geht es bei Evangelisation. Darum, dem Erklären von Gottes Reich, der Regentschaft Gottes in den Herzen von uns Menschen. Deshalb habe ich mich auch zum Wunder gefreut, das, was ja auch in der Kurzpredigt schon zum Tragen kam. Die Regentschaft Gottes in den Herzen von uns Menschen. Und deshalb erklärt Jesus in seinem Gleichnis vom Sämann, die gesäte Saat geht nur dort auf, wo auf gutem Boden gesät worden ist. Der gute Boden einer Beziehung zeigt sich darin, dass eine Beziehung authentisch ist, aber also echt ist, glaubwürdig ist, zuverlässig ist. Um diese Beziehung geht es. In einer Beziehung zu sein bedeutet, dass man mit einer Person sozusagen gemeinsamen Boden findet. Dinge, die uns gemeinsam interessieren. Interessen, die man teilt. Ähnlichkeiten, die man entdeckt. Gemeinsam entdeckt. Und innerhalb dieses Kontextes entsteht wirkliches Leben. Denken wir an unsere Erfahrungen im Leben zurück. Wo wirkliches Leben entsteht, dort, wo die Beziehungen echt sind. Dort entsteht es. Hier kann man jetzt Brücken bauen, über die das Evangelium gehen kann. Die gute Nachricht, die uns Jesus vermittelt hat, unsere Erlösung vom ewigen Tod. Schauen wir uns das biblische Beispiel jetzt einmal an, das Apostel Paulus im Korintherbrief. Und da achten wir, wie unterschiedlich er mit Nicht-Christen umgeht. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Ich zitiere heute aus der Bibel Gute Nachricht. Beginnen wir in 1. Korinther 9, Vers 19. 1. Korinther 9, wir lesen die Verse 19 bis 23. Zuerst einmal 19 und 20. 1. Korinther 9, 19. Obwohl ich also frei und von niemandem abhängig bin, habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen, schreibt hier Paulus. Verlorene für Christus zu gewinnen, hatte für Paulus sehr, sehr hohe Priorität. Und er fordert uns auf, seine Lebensart als unser Vorbild zu verstehen. Seine Lebensart als unser Vorbild zu verstehen. Er machte sich zum Diener, um möglichst viele für die Erlösung in Christus zu gewinnen. Vers 20. Wenn ich mit Juden zu tun hatte, lebte ich wie ein Jude, um sie für Christus zu gewinnen. Unter ihnen, die von der Befolgung des Gesetzes das Heil erwarten, lebte auch ich nach den Vorschriften des Gesetzes, obwohl ich selbst das Heil nicht mehr vom Gesetz erwarte. Und das nur, um sie für Christus zu gewinnen. Die Juden waren anders als Paulus. Sie lebten unter dem Gesetz des Mose mit all seinen Opfern, seinen speziellen Festtagen, den wöchentlichen Sabbaten, Ernährungseinschränkungen, spezielle Haarmode, besondere Kleidung. Sie lebten unter dem Gesetz des alten Bundes, kurz gesagt. Aber Paulus lebte nicht darunter. Paulus hatte gar keinen Grund, dieses Gesetz zu halten, weil dieses Paket von Gesetzen seinen Zweck ja erfüllt hatte. Es wies die Menschen ja auf den Messias hin, als das neue und das bessere Gesetz. Paulus war nicht unter dem Gesetz des alten Bundes, aber Paulus liebte die Juden. Er liebte die Juden so sehr, dass er Beziehungen zu ihnen baute. Beziehungen, um die Saat vom Evangelium in ihnen einzupflanzen. Und deshalb lebte er in ihrer Gegenwart wie die Juden. All das tat er, um Freundschaften mit ihnen herzustellen. Freundschaften mit ihnen herzustellen. Um ihre Aufmerksamkeit für das Evangelium erst einmal zu gewinnen. Und diese Handlungsweise wird uns besonders ja in der Apostelgeschichte berichtet. Fragen wir uns, wohin ging Jesus, wenn er predigen wollte? Er ging zur Synagoge. Er ging am Samstagmorgen, weil die Juden sich zu dieser Zeit und an diesem Ort versammelten, um Gottes Wort zu hören. Er tat es, weil er diejenigen liebte, die noch unter dem Gesetz des alten Bundes lebten. Was können wir daraus lernen, Geschwister? Worin besteht die erste Regel liebevoller Evangelisation? Wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind. Wir müssen dorthin gehen, wo die Menschen sind. Zu den Menschen hingehen heißt kultivieren, anbaufähig machen. Lesen wir weiter, was Paulus uns in 1. Korinther dann in Vers 21 sagt. 1. Korinther 9, Vers 21. Wenn ich dagegen mit Menschen zu tun hatte, die nichts vom Gesetz wissen, lebte auch ich nicht nach dem Gesetz, obwohl ich doch vor Gott nicht gesetzlos lebe. Ich stehe ja unter dem Gesetz, das Christus gegeben hat. Und auch das tat ich, um sie für Christus zu gewinnen. Geschwister, das ist jetzt die andere Seite. Um Christus mit Nichtjuden zu teilen, ging er nicht am Samstagmorgen in die Synagoge. Denn dort gab es ja keine Nichtjuden. Paulus wusste, dass er an seine jüdischen Traditionen nicht gebunden war. Paulus wusste auch, dass es keine gute Strategie wäre, Nichtjuden am Samstagmorgen zu einem Gottesdienst einzuladen. Paulus war nicht unter dem mosaischen Gesetz, das Juden die Sabbatruhe auferlegte. Paulus war lieber unter dem Gesetz Christi, in dem man frei ist, an jedem Tag vor Gottes Gegenwart zu erscheinen. Er gehorchte einer ganz einfachen Regel. Gehe dorthin, wo die Menschen sind. Gehe dorthin, wo die Menschen sind und immer dann, wenn sie dort sind. Beispielsweise ging Paulus in Athen zur Akropolis anstatt zur Synagoge. Dort kamen die Menschen zusammen. Ja, warum? Um zu philosophieren. Und was tat er dort? Was tat Paulus dort? Er sprach mit ihnen über Philosophie. Er zitierte griechische Dichter und wies auf griechische Tempel hin. Und warum? Ja, um mit ihnen über Jesus zu reden. Das ist mit Kultivieren gemeint. Das ist mit Kultivieren gemeint, Geschwister. Lesen wir weiter im Vers 22. Vers 22. Und wenn ich mit Menschen zu tun hatte, deren Glaube noch schwach war, wurde ich wie sie und machte von meiner Freiheit keinen Gebrauch, nur um sie für Christus zu gewinnen. Wenn jemand heruntergekommen und an den untersten Sprossen der Gesellschaft angekommen war, ging Paulus zu ihnen. Er ging zu ihnen. So wie wir es eben im Vers 22 gelesen haben. Ich stelle mich allen gleich, um überall wenigstens einige zu retten. Und dann im Vers 23, das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, was sie verspricht. Hier ist die Essenz des Kultivierens. Welche Person Gott uns auch immer zuführen möchte, bauen wir so viele Brücken wie möglich, um sie zu erreichen. Finden wir heraus, welche Interessen uns verbinden und schnüren wir sie fest zusammen. Gehen wir und tun wir das, was wir gerne tun. Solange es keine Sünde ist. Wenn wir zum Beispiel zum Drogendealer gehen, werden wir keine Drogen nehmen, um eine Beziehung zu kultivieren. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Deshalb überqueren wir diese Grenze auf gar keinen Fall. Andererseits gehen wir aber so weit wie möglich, um einen gemeinsamen Boden mit Nichtglaubenden bebauen zu können, Geschwister. Einige unserer Verwandten leben gute 2 Autostunden von uns entfernt. Früher haben wir sie vielleicht einmal im Jahr gesehen. Mit zunehmendem Alter bemerkten wir aber ihre innere Leere, ihre absolute innere Leere, obwohl sie dem Papier nach Christen waren oder Christen auch sind. Wir beschlossen, sie öfter für gemeinsame Aktivitäten einzuladen. Noch sie luden uns öfters ein zu sich nach Hause. Und eines Abends saßen wir wieder mal beisammen. Und unverhohlens wurde nach dem Sinn des Lebens gefragt. Nach dem Sinn des Lebens wurde gefragt. Jetzt war die Zeit gekommen, den Sinn des Lebens zu erklären. Und zwar anhand des Evangeliums zu erklären. Und ihr Resümee war, so hat es uns noch niemand gesagt. So hat es uns noch niemand gesagt. Danke, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Wir sollten wieder darüber sprechen. Unsere Beziehungen werden immer inniger. Geschwister, das bedeutet kultivieren. Und das dauert oft jahrelang. Was ist also unser erster Schritt? Was ist unser erster Schritt? Tun wir alles, um unsere Beziehungen zu einem Nichtgläubigen zu kultivieren? Es liegt durchaus im Bereich des Möglichen, Menschen zu kennen, die keine Jünger Jesu sind. Notwendigerweise müssen wir nicht erst irgendwo hinausgehen, um neue Freunde zu finden. Bittet Gott, die suchenden Menschen zu finden und auf sie zugehen zu können, auf sie zugehen zu können. Denn es ist für manche Menschen wirklich ein Problem, auf Menschen zugehen zu können. Findet eure gemeinsamen Interessen und genießt sie gemeinsam. Gemeinsame Interessen ist was Wunderschönes, genießt sie, habt Freude daran. Auch das gehört zur Evangelisation im Stadium des Kultivierens, aber auch später. Esst gemeinsam. Plaudert über Kindererziehung oder geht zu einem Fußballspiel. Schaut euch gemeinsam einen Film an, was immer es sei, um eine echte Beziehung zu knüpfen. Tut es gemeinsam und tut es mit Freude. Das ist doch wunderbar, wenn man das tun kann. Kultivieren bedeutet nicht, dass jeder etwas für sich jetzt ganz alleine tun muss. Nein. Als Kirche versammeln wir uns ja. Und unter anderem auch deshalb, um unsere Kräfte zu bündeln, um etwas gemeinsam tun zu können. Innerhalb der Kirche formen sich heute schon kleine Gruppen. Manchmal sind es zwei Leute, drei. Ganz kleine Gruppen, die auf ihre Weise gelebtes Christentum bezeugen. Sie beginnen Dienstprojekte, die Beziehungen bauen und damit Gottes Liebe zeigen. Angenommen, ein Kollege zieht um. Als Kleingruppe könnten wir dann anbieten, eben beim Umzug zu helfen. Auf diese Weise zeigen wir praktisch, wie Gottes Liebe ausschaut. Und der Kollege hat unversehens christliche Freunde bekommen. Mir ist von einer Kleingruppe berichtet worden, die hörten, dass in ihrer Stadt Menschen für einen wirklich sehenswerten Film bei eisigen Temperaturen im Freien nach Karten angestanden sind. So ganz aktuell, bezieht sich zwar jetzt nicht darauf, aber die Berlinale zum Beispiel, wenn man da überall sein will und dann sind eisige Temperaturen und Karten anstehen muss. Man kann sich das gut vorstellen, passiert immer wieder mal. Also sie hörten davon, was taten sie? Sie organisierten Thermoskannen. Thermoskannen, so viele sie nur kriegen konnten. Sie füllten sie mit heißer Schokolade. Tja, und verteilten sie gratis an die dort Wartenden. Und wenn sie jemand fragte, warum sie sowas täten, ja, dann sagten sie, weil wir ihnen, weil wir Gottes Liebe ja praktisch zeigen möchten. Sie bitten ja schon vor Kälte. Beziehungen zu kultivieren, entwickelt Verbindungen zwischen uns und anderen. Wir gewinnen das Recht über große Dinge, wie Leben, Tod und Ewigkeit zu sprechen. Aber in diesem Punkt werden wir nicht stehen bleiben. Auch die Zeit für Säen oder Pflanzen kommt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Säen wir Gottes Wahrheit aus. Säen wir Gottes Wahrheit aus. Im schon erwähnten Gleichnis vom Sämann vergleicht Jesus das Säen von Gottes Wahrheit mit der Aussaat von Samen. Bei einigen würde die Lehre wachsen und sie verändern, bei anderen nicht. Dennoch säte er Gottes Wahrheit überall aus, in jeder Lebenssituation. Wir sehen auch, wie er bei verschiedenen Menschen auf unterschiedliche Weise sät. Es gibt ganz smarte Arten, das Wort zu pflanzen, und weniger zarte Wege. Stellen wir uns vor, ein Mann wandelt in einem Park und trägt ein Schild vor sich her. Und da steht dann drauf, Johannes 3,16. Kein Zitat, nur die Bibelstelle. Johannes 3,16. Das wäre genauso wirksam, als wenn ein Landwirt ein Samenkorn nehmen würde, nehmen wir mal ein Weizenkorn, das ist so groß, okay, geht auf sein Feld, hält es hoch, damit es alle sehen können. Alle können es sehen. In der Hoffnung, im September dann die volle Weizenernte einfahren zu können. Ich kann es nicht beweisen, dass das nicht funktionieren kann, aber ich wäre ehrlich überrascht, wenn es funktionieren würde. Die Fähigkeit, eine Wahrheit anderen zu übermitteln, erfordert eine Beziehung. Sie erfordert eine Beziehung. Selbst das Niveau unserer Beziehung wird von dem beeinflusst, wie und wo wir pflanzen. Wie und wo wir pflanzen. Auch der Gottesbezug jener Person hat damit zu tun. Setzen wir uns doch mal in die Situation, die ich gerade etwas skizziert habe. Wenn wir einen neuen Freund gewonnen haben, wissen wir anfangs doch gar nicht, in welcher Weise diese Person zu Gott steht. Und auch umgekehrt. Dinge, die Gott betreffen, sind einfach noch nicht zur Sprache gekommen. Keiner weiß, wo der andere steht eigentlich, geistlich gesehen. Militärschiffe auf hoher See haben ein ähnliches Problem. Aus großer Entfernung, hinten am Horizont, man kann das Schiff sehen. Aber man sieht einfach nur ein Schiff. Man weiß nicht, zu wem es gehört. Gehört es zu uns oder gehört es nicht zu uns? Und aus diesem Grund haben Schiffe Flaggen. Flaggen haben sie. Sie signalisieren, zu wem sie gehören. Sie bedrohen nicht, sie fordern nichts, sie übermitteln nur ihre Identität. Einfach nur deshalb, weil diese Information wichtig ist. Und ebenso ist es in einer Freundschaft. Wenn wir ein Jünger Jesu sind, haben wir die Nachfolge Jesu zur obersten Priorität in unserem Leben gemacht. Jesus prägt sozusagen unsere Identität. Wenn andere wissen wollen, wer wir sind, dann müssen wir Flagge zeigen. Flagge zeigen, unsere Identität in Christus signalisieren. Ich will es mal kurz an Beispielen aus unserer täglichen Konversation erläutert. Oh, haben Sie diesen Film auch gesehen? Ich sah ihn letzte Woche zusammen mit ein paar Freunden aus der Gemeinde. Ach, der war großartig. Oder ein anderes Beispiel. Ach, mein Pastor hat mir letztens einen wunderschönen Witz erzählt. Muss ich Ihnen auch erzählen. Erkennt ihr, was hier abläuft? Was hier geschieht? Wir übermitteln etwas von uns, von unserer Identität, von unserem Umfeld. Wir vermitteln es, wer wir sind, aber wir verstecken es nicht. Das ist wichtig. Für mich ist es wirklich die einfachste Art, Flagge zu zeigen. Die einfachste Art. Immer wieder kommt es vor, dass Leute dann weiter nach meinem Kirchenbezug fragen. Vielleicht fällt es dann über Gemeindliches zu reden. Über die Erfahrungen und die Freude christlicher Gemeinschaft. Passiert öfter, als man denkt. Meistens sind sie wohl im Moment verdutzt. Aber normalerweise wird ein beiderseitig befriedigendes Gespräch angeregt. Sie interessieren sich plötzlich auch für gelebtes Christentum. Bis hin zum Sinn des Lebens. Flagge zeigen. Flagge zeigen, Geschwister. Identität signalisiert etwas. Identität signalisieren ist unerhört wichtig. Unerhört wichtig. Und wenn sich nun eine gediegene Beziehung entwickelt hat, was dann? Was passiert dann? Wenn wir unsere Schwierigkeiten einander mitteilen können, versetzen wir uns in diese Situation. Unser Freund oder Freundin sich in einer beunruhigenden Situation befindet und wir wissen, was die Bibel dazu zu sagen hat. Wir wissen es, aber was dann? Wir haben eine neue Gelegenheit zu pflanzen. Das ist die Situation, in der wir stehen. Gelegenheit, sozusagen die biblische Wahrheit weiterzugeben. Was glaubt ihr, wie Menschen zuhören, wenn wir auf ihre Probleme eingehen? Auf ihre Probleme eingehen. Zum Beispiel, vor einiger Zeit hatte ich auch dieses Problem oder ein ähnliches Problem. Wissen Sie, was mir hilft, was mir half? Jetzt ist die Zeit. Auf ein hilfreiches biblisches Prinzip zu verweisen und wie es half, das Problem zu überwinden. Dort hören Menschen zu, denn es geht um ihr Problem. Es geht um ihr Problem. Und wenn wir die Bibel studieren und auf unser Leben anwenden, besitzen wir eine riesige Fülle dieser biblischen Prinzipien. Geschwister, wir haben sicher alle schon bemerkt, dass wir bis jetzt noch gar nicht vom Evangelium an sich gesprochen haben. Die betreffende Person will es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt auch gar nicht hören. Will es gar nicht hören. Aber die Person hat ein Problem. Und deshalb stört es sie auch nicht zu hören, was weiterhelfen kann. Ein biblisches Prinzip oder eine Geschichte zum Beispiel, die zeigt, wie es uns geholfen hat. Oder wir können zu einem entsprechenden Bibelstudium einladen. Ob es um Eheschwierigkeiten geht, um Kindererziehung, um gesunde Beziehungen oder darum, wie man sein Geld richtig verwaltet. Die Bibel sagt unendlich viel, zu dem, was Menschen wirklich interessiert. Denn das sind die Probleme, mit denen wir Menschen konfrontiert sind. Sei es Ehe, sei es Kindererziehung, seien es Beziehungsschwierigkeiten. All diese Dinge, die ich ja nur beispielhaft aufgezeigt habe, oder ist es das liebe Geld? All das interessiert ja die Menschen und die Bibel sagt etwas dazu. Mehr als viele meinen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen all diese Hilfe nahezubringen. Auch unsere Gottesdienste fallen in diese Kategorie. Geschwister, es liegt mir am Herzen, mit jeder Predigt auf biblische Gedanken hinzuweisen, die interessieren und persönlich segensreich angewendet werden können. Umsetzen muss es der eine. Aber die Prinzipien kennenlernen darf er durch die Kirche. Und das ist unsere Aufgabe, sie zu vermitteln. Ich möchte, dass diese Kirche zu einem Ort wird, zu dem wir unsere Freunde einladen können. Ein Ort, wo die praktische Weisheit für ein erfülltes Leben, die praktische Weisheit für ein erfülltes Leben jedermann zugänglich ist. Es gibt auch Beziehungen, bei denen geistliche Fragen aufgeworfen werden. Menschen haben meistens schon ein oder mehrmals kirchlichen Kontakt gehabt. Aber wie oft suchen diese Menschen nach dem Sinn des Lebens oder nach Antwort auf andere tiefgehende Fragen? Und bei diesen Menschen bedeutet Saat zu säen, das Evangelium zu vermitteln. Das Evangelium zu vermitteln. Sagen wir ihnen, dass Jesus eine Antwort auf alle jene Fragen gab. Und wenn sie interessiert sind, sagen wir ihnen, was er sagte. Wir sagen ihnen, dass Jesus eine völlig neue Lebensweise ermöglicht. Jeden, der ihm vertraut. Jeden, der ihm vertraut und ihm folgen möchte. Und wenn wir sprachlich nicht so gewandt sind, dann ist es auch in Ordnung. Laden wir die betreffende Person stattdessen in die Gemeinde ein. Jeder, der hier sitzt, wird immer wieder die Evangeliumsbotschaft hören und erkennen, welche Rolle sie in den unterschiedlichsten Lebensbereichen spielt. Wenn eine Einladung zum Gottesdienst nicht praktikabel ist, dann laden wir sie zum Hauskreis oder zur Kleingruppe ein. Der Grundgedanke ist, wir wollen Menschen in eine Umgebung bringen, in der sie die Grundlagen erfahren, worum es bei Jesus überhaupt geht. Worum es bei Jesus überhaupt geht. Soweit die Gedanken zu dem, was es heißt, Gottes Saat in Menschen einzupflanzen. Schauen wir uns jetzt an, wie das Neue Testament Vokabeln aus dem Agrarbereich benutzt, um das Evangelium zu verbreiten. Schlagen wir 1. Korinther 3 auf. Schlagen wir 1. Korinther 3 auf und wir lesen die Verse 6 bis 9. 1. Korinther 3, beginnen in Vers 6. Dort sagt Paulus: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt, es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide arbeiten an demselben Werk, der pflanzt und der begießt, doch wird Gott jeden nach seinem persönlichen Einsatz belohnen. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland oder mit einem anderen Bild, ihr seid Gottes Bau. Nun, Geschwister, es gibt einige, die Evangelisation ablehnen, weil Gott derjenige ist, der Menschen beruft und zu ihm zieht. Das stimmt absolut. Es ist Gott, der Menschen beruft und sie zu sich zieht. Traurig ist aber, dass diese Menschen diese Tatsache als Ausrede benutzen, um nichts zu tun. Und das ist falsch. Wir wollen hören, was Jesus in Markus 4 zu sagen hat. Markus 4, beginnend in Vers 26. Markus 4, Vers 26. Zu den versammelten Menschen sagte Jesus: Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit dem Bauern und seiner Saat. Hat er gesät, so geht er nach Hause, legt sich nachts schlafen, steht morgens wieder auf, und das viele Tage lang. Inzwischen geht die Saat auf und wächst, der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst lässt der Boden die Pflanzen wachsen und Frucht bringen. Zuerst kommen die Halme, dann bilden sich die Ähren und schließlich füllen sie sich mit Körnern. Geschwister, sagt etwa der Bauer, Gott lässt die Pflanzen ja sowieso wachsen. Warum sollte ich säen? Möglicherweise hat diesen Bauer sogar mal gesagt, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, er wird seinen Hof ziemlich schnell verloren haben. Das dürfte wohl die Folge sein. Nein, der Landwirt kennt seine Rolle bei dieser Arbeit. In diesem klaren Auftrag zu kultivieren, zu säen und zu ernten. Er bereitet den Boden vor, er kultiviert ihn und anschließend sät er seine Saat. Und als Fachmann sät er genau so tief und so dicht, wie es erforderlich ist. In den richtigen Boden, zur richtigen Zeit. Und ohne sein weiteres Tun beginnt das Feld zu grünen. Es ist wunderschön im Frühling durch die Auen zu gehen, wenn alles so schön grün sprießt. Und die Ernte wächst nach und nach dann heran. Er kann der Keimfähigkeit der Saat vertrauen. Dieses Vertrauen hat er in die Saat. Und so ist es auch, wenn wir die geistliche Saat des Wortes Gottes ins Leben der Menschen pflanzen. Wir pflanzen Gottes Wort, weil es unsere Verantwortung ist. Und wir vertrauen auf die Kraft des Wortes. Das ist Gottes Wort, von dem hier die Rede ist. Dass es in des anderen Herzen und Verstand sich weiterentwickelt. Geschwister, niemand kommt zum Vertrauen und Glauben an Christus, weil wir das Evangelium gewitzt präsentieren oder die Lehre als Experte verteidigen. Geschwister, solche Kraft besitzen wir nicht. Aber Gottes Kraft bewirkt es. Er lässt seine Kraft durch sein Wort des Evangeliums wirken. Das ist Gottes Kraft. Unsere Aufgabe besteht nur darin, Gottes Wort an jemandes Verstand zu transportieren. Dort muss es hinkommen. Und dort einzupflanzen. Und das bedeutet auch Arbeit unter Umständen. Das ist nicht einfach mitunter. Oftmals versuchen wir zu pflanzen, aber es ist, als hüpfe ja das Wort so einfach davon. Dann ist es unsere Aufgabe, es ein anderes Mal und vielleicht auf eine andere Weise zu versuchen. Unsere Aufgabe besteht darin, unsere Beziehungen gewissenhaft zu kultivieren und das Evangelium zu pflanzen. Gleich der Aufgabe eines Landwirtes. Aber Gott ist es, der die Saat wachsen lässt. Halten wir fest, unser nächster Schritt. Haben wir Freunde, die nicht wissen, dass ich Christ bin? Zeigen wir Flagge. Kämpft einer meiner Freunde mit einem Problem, bei dem Gott mir schon geholfen hat? Erzählen wir ihm unsere Geschichte. Verlangt einer meiner Freunde nach geistlichen Dingen, sprechen wir mit ihm über Jesus. Wenn die Wachstumsphase beendet ist, ist es an der Zeit, dass der Landwirt eine andere Arbeit verrichten muss. So wie wir es in Markus 4, 29 lesen. Markus 4, 29, dort heißt es: Sobald das Korn reif ist, schickt der Bauer die Schnitter, denn es ist Zeit zum Ernten. Wir kultivieren und wir pflanzen. Und Gott lässt wachsen. Dann ist es unsere Aufgabe, hinzugehen und zu ernten. Und zu ernten. Und damit sind wir jetzt bei der dritten Phase von Christus mit anderen Teilen. Bringen wir die neue Glaubensernte ein. Bringen wir die neue Glaubensernte ein. Die Erntezeit ist für Landwirte die aufregendste Zeit des ganzen Lebens. Entschuldigung, des Jahres wollte ich natürlich sagen. Das geschieht ja jedes Jahr aufs Neue. Alle vorhergehende Arbeit zahlt sich jetzt aus. Stunden und Stunden haben sie auf ihren Traktoren gesessen. Sie haben Dürre und Flut, Insekten und Unkraut wahrgenommen. Sie haben getan, was sie konnten, damit ihre Ernte, eine gesundende, eine wachsende Ernte, wirklich gesund erhalten blieb. Aber jetzt ist an der Zeit, sie zu ernten und alles in die Scheune einzufahren. Wie in der Landwirtschaft, so auch beim Evangelisieren, das Einbringen der Ernte. Es ist wirklich der aufregendste Teil des ganzen Prozesses, Geschwister. Aber all diese drei Dinge gehören zusammen. Kultivieren, säen, ernten. Und zu ernten bedeutet, jemanden, der noch kein Christ ist, zu helfen, Christ zu sein. Das ist Ernten. Im irdischen Dienst Jesu gipfelte es ja mit seinem Aufruf, den wir alle kennen, folgt mir nach. Und dann folgt ihm die Person. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Und auch heute geht es nur um diese Entscheidung. Um diese Entscheidung. Hören wir, was Jesus in Matthäus 9 zum Ernten zu sagen hat. Matthäus 9, die Verse 36 bis 38. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn das Mitleid, denn sie waren so hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Darum sagte er zu seinen Jüngern, hier wartet eine reiche Ernte, aber es gibt nicht genug Menschen, die helfen, sie einzubringen. Bittet den Herrn, dem diese Ernte gehört, dass er die nötigen Leute schickt. Ihr werdet euch erinnern, das letzte Mal habe ich einen Apfel mitgebracht. Schöner, großer, wunderschöner Apfel, rot, Bäcker. Um das göttliche Prinzip der Fortpflanzung vor Augen zu führen. Heute will ich daran einen ganz einfachen Test aufzeigen, wann ein Apfel reif zur Ernte ist. Wann ein Apfel reif zur Ernte ist. Wenn wir einen Apfel vom Baum reißen müssen, dann ist er noch unreif. Wenn ein Apfel reif ist, dann brauchen wir ihn kaum berühren und er fällt uns schon in die Hand. Ganz einfache Sache. Wenn wir unser Handwerk verstehen, dann ist Ernten wirklich einfach. Dann ist Ernten wirklich einfach. Einfache Arbeit. Die Tragödie, vor der Jesus stand, ist die, dass Ernten zwar einfach ist, aber es waren zu wenig Arbeiter für die Ernte da. Zu wenig Arbeiter waren für die Ernte da. Sie waren von Menschen umgeben, die gut darauf vorbereitet waren, ein neues Leben im Königreich Gottes zu beginnen. Man braucht ihnen praktisch nur die Grundidee geben und sofort reagierten sie. Also drängte Jesus seine Jünger zu beten. Zu beten, dass mehr Erntearbeiter ausgeschickt würden. Und wisst ihr, was Jesus als nächstes tat, Geschwister? Jesus versammelte seine 12 Jünger um sich und schickte sie aus, um zu ernten. Er schickte sie aus, um zu ernten. Wenn wir darüber in Matthäus 10 ab Vers 5 lesen, sehen wir, dass Jesu Auftrag nicht viel mit Kultivieren oder Säen zu tun hatte. Aber Geschwister, bedeutet das, dass ein Kultivieren oder ein Pflanzen oder Säen nie stattfand? Nein, es bedeutet, dass diese Arbeit schon gemacht worden war. Lasst uns dazu Johannes 4, die Verse 35 bis 38 lesen. Johannes 4, Vers 35. Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt, zwischen Saat und Ernte liegen 4 Monate. Aber ich sage euch, macht die Augen auf und seht euch die Felder an. Das Korn ist schon reif für die Ernte. Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Er freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät hat. Aber das andere Sprichwort, das trifft zu, einer sät und ein anderer erntet. Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. Andere haben sich vor euch dort abgemüht. Ihr braucht ihre Arbeit nur weiterzuführen. Und fürs Evangelisieren, Geschwister, trifft dies weitestgehend zu. Es ist ein Prozess, ein fortwährender Prozess mit vielen, vielen Schritten. Und die einzelnen Schritte werden oft von verschiedenen Menschen erbracht. Gott verwendet oft 5 verschiedene Christen, um eine Person zu kultivieren. Dann verwendet er 3 verschiedene Christen, um das Wort zu pflanzen. Und dann vielleicht einen völlig anderen Christen, um zu ernten. Es ist eine gewaltige Teamarbeit, die manchmal Jahre dauert. Und die verschiedenen Arbeiter, die müssen sich gar nicht einmal kennen. Aber Gott koordiniert das Ganze. Gott koordiniert das Ganze. Und wenn wir eine Arbeit begonnen haben und verlieren die Menschen aus den Augen, können wir Gott bitten, ihnen Christen zu schicken, die diese Arbeit fortsetzen. All die Kultivierer, die Säher und Schnitte, sie können sich dann miteinander freuen. Geschwister, fragen wir uns abschließend noch, was bedeutet Ernten und wie funktioniert es? Wenn Gott eine Person erntet, dann bedeutet das, dass sie Jesus bewusst vertraut. Sie vertraut darauf, dass er sie aus ihrem selbst angerichteten Durcheinander rettet. Vertraut also Jesus als Retter und Herrn. Sie entscheidet sich, ihm auf dem neuen Lebensweg zu folgen. So wie wir es in dieser Bedeutung ja auch kennen. Aber bei jedem Menschen ist das ein bisschen anders. Mancher durchläuft den Prozess vielleicht ganz allein mit Gott. Bei einem anderen geschieht es vielleicht durch Konversation von Mensch zu Mensch. Oder in einer kleinen Gruppe. Oder jemand baut über Jahre eine Beziehung auf und bittet dann einen Ältesten, ihm und seinen Glaubensfragen einfach zu beantworten. Die Glaubensfragen, die er schon vielleicht in vielen, vielen Jahren aufgebaut hat. Oder jemand ist offensichtlich bereit, Jesus als persönlichen Herrn zu akzeptieren. Was liegt dann näher, als diese Person um dessen Bekenntnis zu Jesus zu fragen. Sinngemäß könnte man sagen, Sie scheinen also diese Gedanken wirklich zu begreifen. Sie wissen, dass Gott Ihr Freund sein will. Sie wissen all das, Sie verstehen es. Und dieser Gedanke scheint Ihnen wirklich zu gefallen. Wenn Sie möchten, können Sie in diesem Augenblick Jesu Freund sein.
Möchten Sie das? Jetzt? Oder möchten Sie eventuell noch etwas warten? Geschwister, diese Frage ist wichtig. Aber sie muss vom Heiligen Geist Gottes geleitet sein und taktvoll, einfühlsam gestellt werden. Woher sonst weiß denn jemand, ob der andere bereit ist, Jesus zu folgen, wenn er nicht danach gefragt wird? Die Antwort dieser Person mag dann vielleicht so heißen, so lauten, dass sie sagt, ja, ich denke, ich möchte das. Und in diesem Fall leiten wir die Person in einem Übergabegebet. Auf diese Hilfe warten Menschen. Vielleicht fällt die Entscheidung, Jesus zu folgen, während eines Gottesdienstes. Menschen kommen ein paar Mal zur Kirche, um das Christentum kennenzulernen. Plötzlich weckt eine Predigt oder ein Lied ein Schuldbewusstsein. Und sie suchen, diese Schuld loszuwerden. Auch könnte es sein, dass Menschen innerlich etwas bewegt. Aber sie wollen es nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit sagen. Es könnte auch sein, dass ein Suchender schon längere Zeit die Gemeinde besucht, die Bibel kennt, tja, und auch lernt und Jesu Lebensweg schon praktisch im Leben ausprobiert. Und eines Tages stellt er fest, dass er tatsächlich schon eine ganze Zeit lang glaubt. Einige Menschen kennen genau das Datum, an dem sie ein Anhänger Christi wurden. Ich nicht. Ich nicht. Ich weiß nur, dass es ein allmählicher Prozess war. Jedenfalls war es bei mir so. Und das ist individuell verschieden. Erst als ich mich ernsthaft bemühte, eine Kirche zu finden, die Gottes Wort lehrt, da merkte ich, dass ich eigentlich schon länger ein Anhänger Christi war. Ja, und glaubte. Die Erfahrung, von Gott geerntet zu werden, ist ein wirklich sehr individueller Prozess. Wirklich individuell. Und unsere Kirche muss eine Gemeinschaft werden, Geschwister, die Menschen ermutigt und ihnen hilft, den jeweils für sie geeigneten Schritt zu tun. Und das bedeutet, dass wir das Evangelium in jedem Gottesdienst glasklar machen können. Dass wir es erklären. Jeder muss verstehen, dass Menschen sich für oder gegen Jesus entscheiden müssen. Entscheiden müssen. Niemand ist damit gedient, ihm den falschen Eindruck zu vermitteln, stets nur ein Zuschauer im Leben zu sein. Ein Zuschauer des Lebens. Denn Jesus ist das Leben. Er ist der Weg und die Wahrheit. Geschwister, um Zuschauer zu sein im Leben, für das Leben, ist nicht richtig. Wir müssen eine Kirche sein, Geschwister, in der jedes Mitglied das Evangelium kennt und erklären kann. Wenn morgen jemand zu uns käme und fragen würde, was ist das Evangelium, über das ihr Christen immer wieder redet, wüssten wir die Antwort? Oder wenn jemand das Evangelium hört und sagt, klingt gut, ich möchte Christ werden, wüssten wir ihm zu helfen? Es ist die Aufgabe unserer Kirche, uns in diesen Grundfertigkeiten auszubilden. Gott lässt Menschen unsere Wege kreuzen. Wollen wir da nicht bereit sein, Geschwister? Fassen wir wieder zusammen unser nächster Schritt. Fragen wir Gott, ob es in unserem Leben jemanden gibt, der für die Ernte reif ist. Es könnte durchaus jemand sein, der uns nahe steht und an Jesus interessiert ist. Jemand, der nur etwas Hilfe braucht, um das Evangelium zu verstehen. Jemand, der eingeladen werden will, zum Kreuz zu kommen. Wie ein reifer Apfel, der uns einfach in die Hand fällt. Aber vielleicht gibt es diese Person in unserer Nähe gar nicht. Vielleicht gibt es die dort gar nicht. Wenn wir Gott bitten, könnte er uns genau diese Person treffen lassen, damit wir mit ihr sprechen. Geschwister, fassen wir abschließend alles noch einmal kurz zusammen. Christus mit anderen teilen soll Teil unseres Lebens sein. Jesus berief uns, sein Jünger zu sein. Sein Jünger zu sein bedeutet, dass wir wiederum andere zu Jünger machen. Wir haben einen Drei-Schritte-Prozess kennengelernt. Um jemandem zu helfen, zum vertrauenden Glauben zu gelangen, kultivieren wir unsere Beziehungen zu Menschen, die Gott noch nicht glauben. Säen wir die Wahrheit Gottes aus. Und drittens, bringen wir reiche Glaubensernte ein.